Es ist Samstag, der 19. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Eine richtig große Ankündigung hatte Donald Trump für den Anfang dieser Woche versprochen und die kam dann auch. Auf seiner Online-Plattform Truth Social forderte der US-Präsident ohne Witz, dass Coca-Cola auch in den USA künftig mit Süße aus Zuckerrohr statt nur Maissirup hergestellt werden solle. Beim Themenbereich Softdrinks verfügt Trump, das muss man ihm lassen, über eine gewisse Fachkundigkeit. Er hat da Informationen aus erster Hand. Beim Umgang mit Wladimir Putin hätte ein Blick in eine herkömmliche Tageszeitung statt in die von ihm gepamperten, strunzdummen rechten Kotzportale genügt, um zu wissen, dass Putin mit allen Wassern gewaschen ist. Selbst mit Coca-Cola aus Zuckerrohr. Und dass er ihm in Sachen Taktik und Gewieftheit um die Reichweite von 3 Langstreckenraketen überlegen ist. Das dämmerte offenbar auch ihm in dieser Woche. Er will jetzt fast alles anders machen im Umgang mit Putin und der Ukraine, will der Ukraine noch dringend benötigte Waffen liefern und er hat Putin eine Frist gesetzt. 50 Tage bis zu einem Friedensdeal, dann würden die USA extrem hohe Zölle gegen Russlands Handelspartner erheben. Was bedeutet diese Kehrtwende für Russland, für die Ukraine und vor allem, übersteht Trumps Sinneswandel das nächste nette Telefonat mit dem Ex-Geheimdienstgnom Wladimir Putin? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Aus der Ukraine zugeschaltet ist uns Wassily Golod, Ukraine-Korrespondent der ARD. Den Krieg dort hat er seit Beginn des russischen Angriffs 2022 vor Ort erlebt. Aber er ist nicht nur durch seine Arbeit mit der Ukraine verbunden. Er wurde nämlich als Sohn einer Russin und eines Ukrainers in Charkiw geboren. Michael Thumann, er ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit mit Sitz in Moskau und Berlin. Er kennt Russland schon seit Ende der 90er Jahre und hat sich auch ausführlich mit Wladimir Putin beschäftigt, hat sogar eine Biografie über ihn geschrieben. Heute ist er zum Glück hier in Berlin und sitzt mir gegenüber. Genauso wie Juliane Schäuble. Sie war seit 2018 US-Korrespondentin für den Tagesspiegel in den USA. Ihr Interesse an den USA geht aber noch deutlich weiter zurück. Unter anderem hat sie ein Jahr an der Highschool in Texas verbracht und auch in den USA studiert. Heute beobachtet sie Donald Trump in Washington aus nächster Nähe, außer sie ist wie gerade zu Besuch in Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Dankeschön, hallo aus Kiew.
Wenn ihr das, was wir hier in der nächsten Stunde besprechen, mitkommentieren wollt, eure eigenen Gedanken teilen wollt, dann macht das doch bitte bei Campfire FM. Jede Woche wird da wirklich munter diskutiert. Ich schalte mich auch ein, dann, wenn es passt, und freue mich drauf. Bevor wir auf Donald Trump und Wladimir Putin eingehen, lasst uns zunächst mal auf die Menschen in der Ukraine blicken, die ja bei den ganzen weltpolitischen Hin und Her gerne mal aus dem Blick geraten. Wassily, wenn du mit den Ukrainerinnen und Ukrainern sprichst, haben die irgendeine Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende, womöglich nach dieser Woche sogar größere Hoffnung?
Nein, sie haben keine Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Sie wünschen sich ein baldiges Ende des Krieges, aber sie sehen keine Anzeichen dafür. Sie erleben den ständigen Raketen- und Drohnenterror aus Russland. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, dass diese Masse an Drohnen einfach zugenommen hat. Das sind Hunderte, die fast jede Nacht auf die Ukraine abgeschossen werden. Du liegst dann bei dir im Bett oder wenn du die Flugabwehr schon gehört hast, vielleicht bei dir im Flur und dann hörst du diese Drohnen an dir vorbeisurren. Das klingt so wie Mopeds und man sagt hier in der Ukraine, nur in der Ukraine guckt man nach oben, wenn man ein Moped-Geräusch hört, weil das eben diese Shahed-Drohnen sind, iranischer Bauart oder Geran, so heißen die russischen Modelle, die die Russen selber inzwischen bauen. Und dann hörst du, wie die Flugabwehr da drauf schießt, versucht die abzuschießen, du hörst teilweise Einschläge. Dann kommen zeitgleich noch Raketen dazu, du hörst die mächtige Flugabwehr und das ist einfach unmöglich, so normal zu leben, normal zu schlafen, das ist einfach purer Terror.
Du hörst diese Drohnen auch?
Ich höre diese Drohnen auch, ja.
Was macht das mit dir?
Ich habe keinen Keller bei mir zu Hause. Ich liege dann da und ich habe Angst. Also ich habe mehr Angst, als ich vielleicht im vergangenen Jahr hatte, weil da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, Kiew ist ziemlich gut geschützt, keine Stadt ist so gut geschützt in der Ukraine wie die Hauptstadt. Inzwischen habe ich diese Gewissheit nicht mehr, weil einfach zu viele Häuser auch in meiner Umgebung getroffen wurden und ich einfach zu viele Menschen getroffen habe, deren Wohnungen verwüstet wurden. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, bei den jüngsten Angriffen sind denen die Fensterscheiben durch die Druckwellen rausgeflogen. Also diese Bedrohung, die ist sehr, sehr nah und die ist sehr real.
Wenn du keinen Schutzraum in deinem Haus hast, was machst du dann in solchen bedrohlichen Nächten?
Ich habe zwei Optionen. Wenn ich sehe in den Telegram-Kanälen, dass sich ankündigt, dass das eine massive Angriffsnacht wird, dann habe ich die Möglichkeit, frühzeitig in die nächstgelegene U-Bahn-Station zu gehen. Die ist ungefähr 10 Minuten von mir entfernt. Da gehe ich dann unter die Erde, bin ganz weit unten und kriege von nichts etwas mit. Da siehst du dann auch viele Kinder und Eltern und Menschen mit Haustieren, die da professionell vorbereitet mit Isomatten und Schlafsäcken die Nacht verbringen oder auch ältere Menschen. Aber oft ist es auch einfach so, dass die Angriffe mitten in der Nacht beginnen. Du hörst schon die Flugabwehr, du kriegst die Information, dass viele Drohnen unterwegs sind und dann ist es keine gute Idee, das Haus zu verlassen. Das heißt, ich habe inzwischen eine Matratze in meinem Wohnungsflur liegen. Da sind mehrere Wände dazwischen, also dieses Zwei-Wände-Prinzip, tragende Wände. Und da kannst du eigentlich nur hoffen, dass du keinen direkten Einschlag bei dir im Haus hast und kannst auch hoffen, dass wenn eine Druckwelle kommt, dass die Wände das abfangen.
Ich danke dir, dass du uns hier so einen hautnahen Einblick gibst. In die Situation, in den Lebensalltag der Menschen, bevor wir hier in die Diskussion über die große Weltpolitik gehen. Diese abscheulichen Drohnen- und Raketenangriffe auf zivile Ziele, die in den letzten Wochen ja wirklich massiv ausgeweitet wurden. Ich könnte mir schon vorstellen, die haben auch auf die Gesamtstimmung etwas Zermürbendes. Ändern die Stimmungslage auch in der Hauptstadt Kiew? Wie siehst du das?
Zermürbung ist genau das richtige Wort. Das ist ein Begriff, der mir vorher immer sehr abstrakt vorkam, bis ich das hier auch erlebt habe und sehe, was das mit den Menschen macht. Es ist gerade für Familien, für Frauen mit Kindern unvorstellbar belastend, wenn du wirklich jede Nacht runtergehst. Ich habe zum Beispiel Olena besucht, die geht mit ihrem Sohn Maxim jede Nacht in den Keller, weil sie sagt, ich kann das nicht mehr ertragen, die Explosion zu hören und ich will, dass mein Sohn Sicherheit hat. Und die hat mir auch ganz klar gesagt, wenn das so weitergeht die nächsten Wochen und die nächsten Monate, dann wird sie die Ukraine verlassen. Und sie hat selbst zu Beginn des Angriffskriegs nicht daran gedacht, ihr Land zu verlassen und zu flüchten. Und diese Stimmen, die nehmen zu. Es gibt mehr Menschen, die sich Gedanken darüber machen, weil es einfach eine psychische Belastung ist und auch eine physische Belastung, immer wieder rennen zu müssen, sich in Sicherheit bringen zu müssen, keinen Schlaf zu haben.
Hast du auch mal ganz ehrlich daran gedacht, dir mal eine Auszeit jetzt hier von dieser Lage zu nehmen?
Wir haben Rotationen auch. Also ich versuche regelmäßig auch Urlaub zu machen und meine Ausgleichstage nicht immer in der Ukraine zu verbringen. Aber ich habe mir bisher nicht die Frage gestellt, das Land zu verlassen. Nein.
Michael, kaum jemand hat sich mit dem Kreml, das Denken dort, so beschäftigt wie du. Hast du eine Ahnung, was das militärische Kalkül von Wladimir Putin aktuell ist? In der Ukraine ist, dieser Bomben- und Drohnenterror. Ist es einfach wütender, auch verzweifelter Terror oder steckt da eine Strategie, eine kluge Strategie aus russischer Sicht dahinter?
Bei klug bin ich vorsichtig, aber ich würde sagen, auf jeden Fall eine Strategie, eine Kriegsstrategie, die genau der Zermürbung, das, worüber ihr beide eben gerade sprach, das ist das Ziel. Man redet natürlich offiziell in Russland nur davon und das wird jetzt auch gefordert wieder von Duma-Abgeordneten und von Ex-Generälen im Fernsehen. Wir wollen die Kraftwerke beschießen, wir wollen die Infrastruktur beschießen, die Ölanlagen in der Ukraine. Über die Wohnhäuser und den Terror gegen die Zivilbevölkerung natürlich kein Wort. Aber das ist das, was die ganze Zeit mitgedacht ist. Eben die Zivilbevölkerung so zu zermürben und terrorisieren, dass halt viele gehen und dass diejenigen, die bleiben, am Ende aufgeben. Und dieser Sommer ist der Sommer, wo sie den großen Durchbruch schaffen wollen, sowohl an der Front wie eben auch im Hinterland.
Direkt nachgefragt, Wassily, kannst du dir vorstellen, dass diese Strategie, den anderen zum Aufgeben zu bringen, auch erfolgreich sein kann?
Ich sehe es nicht, weil das die Strategie ist, die Russland ja schon eine ganze Weile verfolgt, die Putin eine ganze Weile verfolgt. Aber, und das sagen mir hier in Kiew auch Experten, du hast an Wirtschaftsleistung in der Hauptstadt 20-25%. Und wenn du die ganze Zeit die Hauptstadt terrorisierst und es dazu führt, dass immer mehr Menschen die Hauptstadt verlassen, wenn auch in andere ukrainische Städte, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die ukrainische Wirtschaft. Und dann ist das so ein langsamer Zersetzungseffekt. Und insofern, auch wenn ich weiterhin eine unglaubliche Resilienz in der ukrainischen Gesellschaft sehe und weiterhin davon überzeugt bin, dass diese Gesellschaft sehr viel aushalten kann, wir müssen uns schon eingestehen und wir müssen in unseren Debatten auch bedenken, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren kann. Weil ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland ganz oft irgendwie nicht bedacht wird und die Konsequenzen vor allem nicht bedacht werden. Aber es ist realistisch, es ist möglich.
Wir blicken erstmal auf das, was in den USA gedacht wird. Juliane, du hast seit Jahren das Glück oder das Pech, dich mit dem Denken und Wirken von Donald Trump zu beschäftigen. Jetzt gab es diese Woche tatsächlich, ich habe das eingangs gesagt, erstaunlich neue Worte, scheinbar eine neue Strategie im Umgang mit der Ukraine, auch mit Wladimir Putin von Seiten Donald Trumps. Was würdest du sagen? Ist das jetzt wirklich eine Wende? Hat er umgedacht? Wie blickst du auf die Ankündigungen der gerade zu Ende gehenden Woche?
Ich würde sagen, es ist eine sehr zweischneidige Geschichte, die wir gesehen haben. Denn die 50 Tage sind natürlich der Knackpunkt. In den 50 Tagen, das kann man schon auch als Putin wird sich darüber gefreut haben, interpretieren, weil er in diesen 50 Tagen unglaublich viele Fortschritte machen kann bei der Eroberung der Ukraine, die dann auch vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn man irgendwann dann doch am Verhandlungstisch landet. Und Putin macht ja genau das, dass er sozusagen so viel, so groß den Druck erhöht, dass man nachher sagt, naja gut, dann muss man halt hier die Grenze ziehen. Gleichzeitig muss man immer auch sagen, es hätte auch noch schlimmer kommen können mit Trump in der derzeitigen Lage, denn er hat ja jetzt signalisiert, er gibt Patriot-Abwehrsysteme frei zum Kauf zwar, aber er gibt sie wieder frei. Also er bleibt irgendwie noch involviert, auch wenn die Verantwortung zu den Europäern sich mehr verschiebt, weil da der Druck ja sehr groß ist, dass die Amerikaner sich mehr um andere Sachen kümmern und weniger um Europa. Also ich glaube, das Wort Wende ist deutlich zu groß. Mhm. Aber man muss es erstmal, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass er sich da auch bewegt hat.
Man hatte ja zuletzt eher den Eindruck, er hat wirklich gar kein Interesse mehr am künftigen Schicksal der Ukraine, will jede Verantwortung loswerden, hat auch keine Lust mehr zu verhandeln, weil das alles so zäh ist, viel zäher als er dachte. Erkennst du jetzt doch noch so einen Funken von Restinteresse der Trump-Administration am Schicksal der Ukraine, oder würdest du sagen, die Ankündigung dieser Woche waren auch ein weiterer Schritt zu sagen, ja, ihr Europäer, kümmert euch da gerne drum, wir sind mehr oder weniger raus?
Ich glaube, er möchte nicht, dass der Krieg verloren geht in seiner Präsidentschaft. Er hat ja den
Wer
Traum,
verlieren könnte, muss man ja auch fragen.
Den Traum des Friedensnobelpreises, den hegt er, den verfolgt er auch. Ich glaube schon, er hat ein Interesse. Es ist auch ein gutes Geschäft für ihn, Waffen herzustellen und Waffen zu verkaufen. Und das wird auch der amerikanischen Wirtschaft nutzen. Man hätte eine Weile schon Angst haben können, dass er wie ein beleidigtes Kind sein Spielzeug wegschmeißt oder die Spielfiguren umschmeißt, wenn der andere nicht so macht, wie er denkt. Weil genau das hat er ja behauptet, er wisse, was Putin machen wird und er kenne Putin gut und Putin habe Angst vor ihm und Respekt vor ihm. Und jetzt ist ihm vielleicht so ein bisschen aufgegangen, angeblich durch Melanias Einflüsterungen, dass das nicht so ist, dass Putin eben nicht macht, was Trump möchte.
Die Spekulation auf den Friedensnobelpreis, meine persönliche Ansicht ist, spätestens seitdem Benjamin Netanyahu ihn persönlich in Norwegen beim Nobelpreiskomitee vorgeschlagen hat, sind die Chancen massive gesunken von einem Mann, der vom Internationalen Strafgerichtshof quasi angeklagt ist, die ihn gerne festnehmen würden. Lass uns nochmal konkret auf Trumps vermeintliche Kehrtwende, du hast es so bezeichnet, Juliane, sprechen. Am konkretesten waren am Montag sicherlich die Ankündigung des US-Präsidenten von massiven, so hat er es gesagt, neuen Waffenlieferungen, unter anderem die von Kiew erhofften Patriot-Abwehrsysteme. Die US-Waffen sollen von europäischen Ländern wie Deutschland bezahlt werden. Es gibt sogar die Idee, dass quasi schon in Europa Europa bestehende oder stationierte Patriot-Systeme in die Ukraine jetzt schnell geliefert werden und dann später andere Systeme aus den USA dann wiederum in die jeweiligen europäischen Länder. Wassily, wie dringend braucht die Ukraine diese Patriots, aber auch andere Waffen aus den USA, die jetzt hier im Spiel sind?
Die Ukraine braucht diese Flugabwehrsysteme seit mehr als 3 Jahren, weil Russland seit mehr als 3 Jahren ukrainische Städte massiv aus der Luft angreift, weil Russland massiv an der Front vorrückt, vorzurücken versucht. Und die Ukraine kann in diesem Abnutzungskrieg eigentlich nie genügend und ausreichend Waffen zur Verfügung haben, um sich und ihr Land zu verteidigen. Es ist ein richtig großes Land und man muss auch festhalten, dass diese Patriot-Systeme alleine kaum ausreichen. Die sind zwar zentral dafür, um vor allem ballistische Raketen abwehren zu können. Das kann kaum ein anderes System so effektiv wie die Patriot-Systeme. Aber gegen die Drohnen zum Beispiel hilft das nicht. Gegen die Drohnen helfen vor allem neue Technologien, an denen die Ukrainer selber arbeiten, also sogenannte Abfangdrohnen. Mhm. Die sind günstiger, die sind technisch dann so darauf eingestellt, wenn sie denn funktionieren, wenn sie in Massen hergestellt werden, dass sie die russischen Drohnen abfangen können. Aber da gibt es zum Beispiel in der ukrainischen Gesellschaft auch Kritik. Da sagen viele, warum hat unser Verteidigungsministerium sich nicht frühzeitiger darum gekümmert? Die Drohnenproblematik ist ja nicht erst ein paar Monate alt. Das heißt, diese massiven Angriffe, die Anpassung der russischen Kriegsführung und die fehlende Unterstützung aus dem Westen führen auch dazu, dass der Diskurs, der Streit in der Ukraine lauter und auch ruppiger wird.
Was genau ist Donald Trump wirklich bereit zu liefern an Waffen, Julian? Was hört man da aus Washington?
Sehr, sehr offen, würde ich sagen. Also er spricht viel. Er hat jetzt gesagt, die Patriots würde man sich abkaufen lassen. Aber es gab ja auch diesen Lieferstopp der Waffen noch vor 2 Wochen, genau, weil man der Meinung war, so würde ja Deutschland auch argumentieren, man möchte auch nicht alles verkaufen, was man selber noch woanders brauchen könnte. Es gibt ja auch nicht so viele von diesen Abwehrsystemen weltweit. Bei Trump ist es immer so ein bisschen so eine Sache. Also es ist immer so eine Blackbox und es kann sich dann auch wieder in andere Richtungen entwickeln. Insofern wird sich das, glaube ich, noch so ein bisschen herausstellen. Denn es gibt ja sozusagen noch Sachen, die von der beiden Administrationen in Auftrag gegeben wurden und die er jetzt einfach freigeben muss. Und dann ist die Frage, will er nochmal neues Geld dafür ausgeben? Will er nochmal neue Verträge abschließen und der Ukraine was geben? Und wie würde das finanziert? Wer würde dafür bezahlen und so weiter?
Das lässt er entweder bewusst im Unklaren oder er hat selber keinen Überblick. Michael?
Ich finde, diese Geldfrage ist halt ganz wichtig, weil erstens muss man ja sagen, Trump verkauft das Ganze, du hast es schon erwähnt, Juliane, ich will es nochmal betonen, der verkauft das an die Europäer. Die Waffen geben die Europäer an die Ukraine und nicht Trump. Und bisher hat er halt eben nicht durchblicken lassen, dass er auch nur einen Cent der Ukraine direkt geben würde. Das heißt also, es ist europäische Militärhilfe und wir bedienen uns nur und kaufen was in den amerikanischen Zeughäusern. Und da ist das Problem, weil halt eben so wahnsinnig viele Länder auf dieser Welt diese Patriots kaufen wollen, gibt es eine ganz lange Liste und es ist völlig ungeklärt, ob dann vielleicht diese Verkäufe vorgezogen werden, ja, oder ob die Bundeswehr dann erstmal, und die Bundeswehr hat schon 3 Systeme gegeben an die Ukraine, 2 unserer Systeme, wir haben insgesamt 12, stehen in Polen. Das heißt also, wir räumen so langsam unsere Luftabwehr leer, wenn Trump das nicht schnell geliefert bekommt.
Da du aber sagtest, dass die so begehrt sind, diese Patriot-Abwehrsysteme, kann es ja schon ein Zeichen von Trumps Engagement sein, wenn er sagt, also wir sind bereit, dass die auf welchem Wege auch immer, mit welchem Zwischenhandel auch immer, möglichst rasch in die Ukraine kommen. Es gab ja auch eine Zeit lang, da hatte man die Vermutung, dass er aus Angst vor seiner Magerbewegung überhaupt nicht den Eindruck entstehen lassen will, dass er irgendwas zur Hilfe der Ukraine tut. Und was das Geld angeht, muss man sagen, die USA haben nun mal bisher finanziell weitaus mehr investiert als die Europäer. Klar. Wassily, du wolltest was ergänzen.
In der Ukraine sind 2 Punkte wichtig. Es gab ja ganz viele Menschen, die am Anfang Hoffnung hatten in Donald Trump. Die haben gesagt, boah, das ist ein Typ, der kommt, der wird Präsident, der sagt Frieden durch Stärke, der setzt setzt sich durch. Der hat gesagt, er beendet den Krieg in 24 Stunden. Der zeigt Putin, wo es lang geht. Und dann macht er das auch.
Haben das viele geglaubt in der Ukraine?
Es gab natürlich Menschen, die Hoffnung hatten. Absolut. Weil wenn du in so einem Krieg lebst, mit dieser ständigen Bedrohungslage lebst, dann hoffst du natürlich, dass dieser Mensch, der vielleicht durchaus auch etwas verrückt wirkt, dass er aber doch sich mit seinen unkonventionellen Methoden durchsetzt. Dann wurden aber aus diesen 24 Stunden 100 Tage. Nach den 100 Tagen wurden immer 2-3 Wochen daraus. Jetzt sind wieder 50 Tage in einer Zeit, wo Russland eine Sommeroffensive durchführt, in der Putin in 60 Tagen an den administrativen Grenzen der Region ist, die er aktuell für sich beansprucht. Also viele Menschen aus der Ukraine sagen deswegen, wir gucken darauf, was Trump macht und nicht darauf, was er sagt. Und das passt auch zu diesen Versprechungen. Er hat ja im Oval Office mit Mark Rutte gesagt, ja, wir liefern 17 Patriot-Systeme. Da haben ganz viele Menschen hier ganz kurz große Augen bekommen und dachten, Wahnsinn, das ist ja wirklich eine riesige Zahl, bis man dann gemerkt hat, okay, Trump versteht gar nicht, wie diese Patriot-Systeme funktionieren und dass sie aus verschiedenen Teilen bestehen. Und es handelt sich vor allem jetzt kurzfristig oder mittelfristig um 3 Systeme. 2, die Deutschland kauft und 1, das Norwegen finanziert. Und deswegen ist man hier sehr, sehr, sehr zurückhaltend geworden, ja, was die Töne aus dem Oval Office angeht.
Ich verstehe das und du hast gesagt zu Recht, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer mehr darauf gucken, was Trump macht und nicht nur, was er sagt. Da er noch nichts macht, können wir zurzeit nur darauf gucken, was er gesagt hat am Montag im Oval Office. Wir hören mal kurz rein, was er dort gesagt hat, wie er es begründet hat und wie seine aktuelle Einstellung gegenüber Wladimir Putin ist.
And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs. If we don't have a deal in 50 days, it's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. That's just the way it is. I hope we don't have to do it.
Also eine Frist an Putin, wenn es bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine innerhalb von 50 Tagen keinen Deal gäbe, dann würden die USA hohe Zölle gegen Russlands Handelspartner erheben. Und er hat sich natürlich auch noch für diese Strategie selbst gelobt, sagt, ich nutze den Handel für viele Dinge, aber er ist großartig, auch um Kriege zu beenden. Juliane, können Zölle in diesem Fall tatsächlich eine großartige Strategie sein, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, wie Trump es sagte? Oder fällt ihm da einfach nichts anderes ein als sein Lieblingswerkzeug, weil diese Affinität, das ist ja wie ein Pavlovscher Reflex, wann immer es ein Problem gibt, greift er zu Zöllen?
Er liebt Zölle. Das ist ein Wunder, ist wie die Mauer. Es ist wunderschön, es ist ganz toll. Und ich fürchte, dass sich
Zölle
Putin,
sind die neue Mauer.
Dass sich Putin selber nicht so arg beeindrucken lässt, wenn es seiner Bevölkerung schlechter geht. Außerdem sind ja diese Zölle, wenn sie denn kommen und in welcher Höhe, sind ja auch teuer für die Amerikaner. Und deswegen muss man mal schauen, es gibt ein Gesetz, was im Senat liegt, was eine Mehrheit der Senatoren ja bereits sozusagen zugestimmt hat, wo 500% Zölle verhängt werden sollten.
Und speziell für alle Leute, die Energie aus Russland beziehen. Ja.
Genau, und das ist jetzt sozusagen ein bisschen zusammengeschrumpft. Also 50 Tage ist in der Trump-Zeit gefühlte 5 Jahre. Da wird noch so viel passieren, bis wir dahin kommen. Es ist sowas, man hat ein bisschen das
Gefühl. Gibt es irgendein Rational dahinter, warum er diesmal zu diesen 50 gegriffen hat? Bisher war immer seine Lieblingsfrist für Ultimaten 14 Tage. Zum Beispiel gegenüber Iran hat er gesagt 14 Tage.
Er hat mit Putin telefoniert. Und Putin hat...
Meinst du, Putin hat da 50 Tage vorgeschlagen?
Ich glaube, der hatte 60 Tage sozusagen gesagt, was er in 60 Tagen militärisch erreichen kann. Und das war 10 Tage vor der Verkündung der 50 Tage.
Ich sehe Vassili nicken. Du glaubst also auch, dass Putin da nach wie vor ein offenes Ohr bei Trump findet?
Absolut. Trump betont ja auch immer wieder bei all seinem Ärger über Putin, dass die Gespräche total nett sind. Und er hat ja auch erzählt, ich habe nett mit Putin telefoniert. Ja. Er kommt dann nach Hause, erzählt Melania davon und Melania zeigt ihn dann die Nachrichten, die Städte, die Russland angegriffen hat in der Ukraine, die Menschen, die Russland getötet hat. Und das scheint jetzt aber zumindest in jüngster Zeit Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben. Und da ist auch die Frage, ob ihm das seine Berater nicht zeigen oder ob er das auf der Arbeit nicht sehen will. Jedenfalls wird Melania in der Ukraine aktuell dafür sehr, sehr gefeiert, dass sie da Einfluss auf ihren Mann hat.
Darüber hat Donald Trump dieser Tage selbst geredet. Ich habe den O-Ton auch da. Also, wie gesagt, es geht darum, wie er über Putin denkt, nachdem er mit Melania gesprochen hat.
I go home, I tell the first lady, and I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh really? Another city was just hit. So it's like, yeah, look, he's
I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy.
Auch da die Relativierung. Er will nicht sagen, er ist ein Mörder, aber ein harter Kerl. Michael, diese 50 Tage, da haben wir ja gerade gerätselt, wo kommen die her? Glaubst du tatsächlich, wie Juliane es ja auch zumindest für denkbar hält, dass das ein Resultat aus dem jüngsten Gespräch mit Wladimir Putin ist?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass er sozusagen sich das von Putin direkt diktieren lässt. Aber Putin wird ihn natürlich in dem Gespräch, und Putin ist ja ein Spezialist für wunderbare Gespräche mit westlichen Staatsmännern. Da gibt es ja auch diverse Deutsche, die von allen Seiten eingeseift wurden. Und danach wie hypnotisiert redeten plötzlich.
Warum kann er das so gut?
Weil er einfach darauf ausgebildet ist. Das ist seine Ausbildung als Agent. Und ich meine, er hat ja angefangen, sein erster Auslandsposten, Resident in Dresden. Und da fing er halt an mit dem Einseifen. Und deshalb kann er das super gut. Und am Ende ist ja auch jeder immer noch irgendwie begeistert, weil er sich wieder eine halbe Stunde länger Zeit genommen hat, als verabredet war. Also alle diese blöden Tricks. Aber am Ende denke ich, was Trump hier gemacht hat, der schreckte vor seiner eigenen Courage zurück und natürlich vor diesen 500% Zöllen, die sein Parteifreund Lindsey Graham da vorgeschlagen hat. Und da wird man dann im Detail auch nochmal gucken müssen, ob die dann wirklich so verhängt werden, weil das hat ja riesige Konsequenzen, wenn man das gegen China oder gegen Indien verhängt. Was für Putin jetzt natürlich und weshalb die Krimsektkorken knallten in Moskau, als er sagte 50 Tage, da wussten die genau, das ist ja großartig. Wir haben jetzt den Juli und den August, wo wir erstmal völlig ungestört bombardieren und natürlich die an der Front weiter voranrücken können. 2 Monate, um halt eben das zu erreichen, was wir vorhaben, den großen Durchbruch.
Du meinst, die Krimsektkorken von Berlin aus knallen gehört zu haben?
Ich meine, ja.
Ich habe sie gesehen, aus meinem Küchenfenster.
Aber hatte Trump nicht eigentlich gegenteilig die Annahme, dass sich Putin von der Androhung von ernsten Sanktionen beeindrucken lässt? Also die Idee war ja nicht, dass in Moskau die Sektkorken knallen.
Nee, aber Putin weiß natürlich, dass bis dahin er sicherlich noch wieder die Gelegenheit hat, mit Trump zu sprechen. Und dann kann man das vielleicht im Gespräch nochmal alles runterraspeln. Er kann irgendwas Neues vorschlagen oder er sagt, komm, jetzt machen wir Gespräche und ich schicke nochmal meinen Historiker, den Medinsky, der erzählt euch nochmal, wie großartig Russland vor 1000 Jahren schon war und warum man jetzt halt eben russischen Forderungen nachgeben müsse. Also er hat halt eben diese Trickkiste und solange halt Trump in irgendeiner Form darauf eingeht überhaupt, wird es, glaube ich, auch zu diesen Zöllen nicht kommen.
Du rechnest das nach, sagen wir mal, 48 Tagen die Simulation eines Einlenkens kommt?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
Juliane?
Ich wollte nur noch ergänzen, diese bedenkliche Entwicklung, dass wir keine Readouts der Telefonate mehr kriegen. Also die Kommunikation über das, was die beiden da miteinander so reden, die ist ziemlich runtergefahren worden. Für die Presseöffentlichkeit, die internationale und amerikanische. Und das ist schon sehr bedenklich.
Nur zum Hintergrund, das war früher üblich, wenn der US-Präsident mit ausländischen Regierungschefs sprach. Das ist da zumindest natürlich eine von der US-Regierung gefärbte Zusammenfassung des Charakters des Gesprächs gab. Ne?
Ja, und das wird immer weniger.
Weil auch nach den ersten Gesprächen Trump-Putin ja dann man den Eindruck hatte, also der Kreml-Sprecher Peskov hat da doch ein anderes Gespräch mitgehört als die Sprecher des Weißen Hauses, oder?
Ja, und die Glaubwürdigkeit der Aussagen, die aus dem Weißen Haus kommen, sind auch nicht mehr so viel größer als aus Ländern, die man etwas weniger demokratisch empfindet.
Der Readout von Peskov ist jetzt der einzige, den wir von diesen Gesprächen haben. Also wir müssen uns irgendwie auf die Moskauer Informationen verlassen, was Trump angeht.
Das ist ja eine wunderbare Quelle. Es gab eine Reaktion des russischen Außenministeriums, nachdem Trump sein 50-Tage-Ultimatum da abgegeben hatte. Es wurde zurückgewiesen. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, Trumps Entscheidung sei ein Signal, das Gemetzel fortzusetzen und eine Absage an Friedensinitiativen. Michael, wie interpretierst du diese Reaktion? Und nochmal, was erwartest du jetzt von Putin?
Ich denke, diese Aussage ist halt eben diplomatisch notwendige Zurückweisung, weil es ein Ultimatum ist natürlich. Und wie sehr man sich darüber eigentlich freute, hat man dabei natürlich tunlichst nicht erwähnt.
Die Entscheidung, das Gemetzel fortzusetzen, also gut, dann metzeln wir weiter.
Dann metzeln wir weiter. Und es ist natürlich auch ein Signal nach innen, dass man sich nichts bieten lässt von den Vereinigten Staaten. Und gleichzeitig halt erschreckende Offenheit. Mit Gemetzel meinen sie natürlich irgendwie die anderen, die angeblichen Gemetzel veranstalten würden. Aber am Ende wissen natürlich alle und selbst auch die Russinnen und Russen wissen, dass sie natürlich den Krieg führen und entsprechend fortsetzen werden.
Wir machen mal einen kleinen Ausflug in den Kopf von Wladimir Putin, sofern das möglich ist mit dir. Michael, du hast in deinem Buch Revanche einen tiefen Einblick in Putins Denken, in das, was ihn an- und umtreibt, gegeben, hab das fasziniert gelesen. Ganz kurz und knapp, was ist das für ein Mensch?
Das ist ein Mensch, der auf andere schaut, der sie, während er spricht mit ihnen, analysiert und der ein sehr, sehr feines Gespür hat für die Schwäche des anderen. Und insoweit hat er auch, wenn man sich mit ihm halt einlässt, genau diese Röntgenaugen und er tastet halt ab, wo er den anderen packen kann. Und da komme ich auch nochmal auf das, was wir eben besprochen haben. Das ist ja seine Ausbildung. Und
das ist nicht nur Naturtalent, sondern
das ist kein Naturtalent, das ist wirklich gelernt. Und dazu muss man sagen, dass er halt eben diese verschiedenen Verstellungstechniken auch wirklich gut gelernt hat, weil er kann auf der einen Seite halt eben unglaublich charmant sein, dann kann er irgendwie den harten Hund raushängen lassen und dann kann er halt eben auch irgendwie in so einem Lagerjargon kann er irgendwie die Polizeiakademie ansprechen und kann irgendwie erzählen, dass er alle Terroristen in der Latrine kalt macht. Also hat so eine sehr, sehr breite Klaviatur von Ausdrucksweisen. Damit arbeitet er. Und ich komme nochmal auf die Schwäche zurück. Das ist halt eben genau das, wie er auch uns Europäer analysiert. Und eben genau weiß, wo er in Deutschland Tasten drücken muss und wo dann in Deutschland gleich die entsprechenden Bataillone bis in die Talkshows sind, die das gleich nachplappern, was aus Moskau vorgegeben wurde.
Ich habe es eingangs gesagt, du warst auch in den 90ern schon in Russland, quasi der Zeit vor Wladimir Putin, die wilde Zeit nach dem Ende der Sowjetunion. Inwieweit ist diese Zeit wichtig für das, was Putin heute will und warum ist für ihn die Ukraine so gottverdammt wichtig?
Die 90er Jahre sind für ihn einfach, ich sag mal so, als Kartoffelkiste wichtig, die möglichst schäbig aussehen soll, auf die er sich stellt und sagt, guck mal, so furchtbar waren diese Jahre, so schlimm und da hab ich
bis
euch...
Bis ich kam
und ich hab euch draus errettet aus dieser Kartoffelkiste. Und er selbst ist halt jemand, der mit diesem Bild der furchtbaren 90er Jahre die ganze Zeit arbeitet. Und die Ukraine treibt ihn sehr, sehr stark an, ich würde mal sagen, seit etwa 15 Jahren, seitdem er für sich entdeckt hat, dass Nationalismus ein wunderbares Herrschaftsmittel ist. Und die Zugehörigkeit der Ukraine zu Russland ist ein altes Bild, ein altes Symbolbild, mit dem russische Nationalisten herumgehen. Übrigens schon der alte Schriftsteller Solzhenitsyn war jemand, der gleich beim Zusammenbruch der Sowjetunion gesagt hatte, aber Belarus und die Ukraine, die bleiben bei uns. Und Putin hat diesen Nationalismus aufgenommen und er hat ihn geradezu verinnerlicht. Und das hat er halt eben auch schriftlich lang uns schon alles erklärt. 2021 hat er diesen Aufsatz geschrieben über die historische Einheit der Ukraine und Russlands. Und jetzt auf dem Petersburger Wirtschaftsforum im Juni hat er das nochmal wiederholt in ganz knapper Form und hat gesagt, die Russen und die Ukrainer sind ein Volk. Und deshalb gehört eigentlich die ganze Ukraine uns. Und dann hat er es noch verbunden mit der Aussage, dass wohin ein russischer Soldat seinen Stiefel setzt, da geht er nicht mehr weg. Und entsprechend haben wir hier eigentlich in Kurzform alles, was Sarah Wagenknecht immer bestreitet, dass Putin eben die Ukraine insgesamt sich einverleiben möchte. Und das ist für ihn halt eben, zunächst wäre dann halt eben ein wichtiger Schritt, um seine historische Mission zu erfüllen, die Niederlage von 1990-91, den Zerfall der Sowjetunion, ungeschehen zu machen.
Ich hatte gehofft, es wird eine Wagenknecht-freie Folge. Jetzt hast du den Bogen geschlagen. Ja. Juliane, das, was Michael gerade sagte, diese Motive, der tiefere Antrieb Putins mit Blick auf die Ukraine. Dürfen wir davon ausgehen, dass Donald Trump all das nicht weiß oder dass es ihm schlicht egal ist?
Ich glaube, eine Kombination aus beidem. Ich glaube, die Ukraine ist ihm egal. Das merkt man ja immer wieder, wie er drüber spricht. Er mag Zelensky nicht. Da gab es ja mal so ein Telefongespräch, was mal zu seinem ersten Impeachment-Verfahren geführt hat. Der ist so ein Typ, der mit großen Mächten spielen möchte, nicht mit kleinen Ländern. So, ne? Und Russland wieder sozusagen zurück auf der Weltbühne, mit dem man wieder Handel treiben kann und man ein Zollabkommen schließen kann, das wäre ihm, glaube ich, lieber als ein Krieg. Deswegen war er ja in seiner ersten Herangehensweise so interessiert daran, zu versuchen, diesen Krieg zu beenden, ohne Strategie, aber als großes Vorhaben. Und ich glaube, er möchte diesen Konflikt weghaben. Und dann hat er ja immer gesagt, die Ukraine ist nicht am Frieden interessiert. Die Ukraine hört nicht auf zu kämpfen. Und das hat sich jetzt schon so ein bisschen verändert, dass er jetzt immerhin auch Putin die Schuld gibt, dass der Krieg weiter fortgeht. Das ist ja auch nochmal nicht ganz uninteressant.
Ja. Was glaubst du, Wassily, wie Präsident Zelensky auf Trump blickt? Der hat ja nun wirklich eine leidvolle Geschichte schon mit ihm. Ich glaube, niemand wurde von einem amerikanischen Präsidenten öffentlich so vorgeführt wie Zelensky im Weißen Haus. Was glaubst du, wie blickt er auf ihn? Hat er immer noch Vertrauen, dass er am Ende doch auf seiner Seite ist, oder hat er auch einen sehr kühlen, nüchternen Blick auf Donald Trump?
Er hat an der Stelle einen kühlen, nüchternen Blick. Ich kann mir vorstellen, oder ich höre das auch aus seinem Umfeld, dass er nach gewissen Gesprächen natürlich auch emotional war und sich geärgert hat und sich immer wieder auch ärgert über das, was Trump tut. Aber am Ende ist er in der Rolle des ukrainischen Präsidenten. Er hat eine Verantwortung für dieses Land. Es geht sozusagen nicht um seine Befindlichkeit. Er kann es sich auch gar nicht leisten, in dieser Situation, in der sein Land ist, da nach eigenen Befindlichkeiten zu gehen. Und der geht da relativ realistisch dran. Zelensky hat ja so ein Bild von sich selber, dass er der CEO der Ukraine ist, dass er der Manager dieses Landes und auch damit dieses Krieges ist und dass er Antworten auf alle Probleme finden muss. Und Donald Trump ist ein Problem oder eine Herausforderung, je nachdem, wie man es sieht. Und er und sein Team versuchen immer wieder Ansätze und Lösungen zu suchen. Es gab ja diejenigen, die nach dem Oval Office klar gesagt haben, okay, das war's, das ist jetzt das Ende. Die Ukraine wird den Krieg jetzt sehr, sehr schnell verlieren. Die Hilfen wurden ausgesetzt und dann hat es das Team von Zelensky ja doch geschafft, in Riad die US-Delegation davon zu überzeugen, dass es nicht an der Ukraine scheitert, dass es zu ernsthaften Friedensgesprächen kommt, sondern an Russland. Die Hilfen wurden fortgesetzt und es gab immer wieder Situationen, auch wenn wir an das Bild denken, Zelensky und Trump im Vatikan, diese zwei Stühle, auf denen sie sitzen, diese Nähe, dieses nach vorne gelehnte von Zelensky. Also er versucht da ganz strategisch vorzugehen und Trump auf seine Seite zu holen, weil er weiß, und das sagt er ja auch immer wieder öffentlich, ohne die USA wird es zumindest kurzfristig nicht gehen. Die Ukraine ist auf die USA angewiesen.
Jetzt gibt es quasi die Drohung mit Sanktionen. Vielleicht kommen sie auch irgendwann mal. Ist das etwas, was du glaubst, was Wladimir Putin am Ende, wenn sie denn kämen, beeindrucken könnte? Oder gibt es etwas, gerade aus ukrainischer Sicht, wo man sagt, das würde Putin wirklich beeindrucken?
Putin beeindruckt nur die Sprache der Stärke. Nur wenn die Ukraine in eine Position kommt, in der sie Russland die Grenzen aufzeigen kann, in der sie Russland einerseits militärisch entlang der Front aufhalten kann, in der sie Russland aber andererseits auch empfindliche Schmerzen zufügen kann über gezielte Treffer auf militärische Ziele, so wie wir das zum Beispiel gesehen haben mit der Operation Spinnennetz, wo die LKW plötzlich weit sozusagen in Russland sich öffneten, da Drohnen rausfliegen und russische Fliegerbomber treffen und zerstören oder mindestens beschädigen in gar nicht mal so geringer Zahl. Das ist etwas, was Putin beeindruckt. Da kommen dann immer diese Rhetoriken von Vergeltungsschlag und so weiter, aber diese Vergeltungsschläge gibt es nicht. Es gibt eine konstante Eskalation von russischer Seite, ganz unabhängig davon, was die Ukraine macht oder eben nicht macht.
Das wird eigentlich seit Beginn dieses russischen Angriffs mantraartig wiederholt. Das Einzige, was Putin beeindruckt, ist quasi absolute Stärke. Ist das wirklich so, Michael? Woher weiß man das? Also gibt es dafür Präzedenzfälle?
Ja, seine Reaktionen halt, wenn tatsächlich dann mal auch die Instrumente gezeigt werden. Und bei Putin ist schon ganz klar zu sehen, dass er, und Wassily hat es eben beschrieben, wie man halt eben in der Ukraine dagegen halten kann. Es ist aber auch so, wenn sich tatsächlich man sich im Westen einigt auf Waffenlieferungen, die dann auch nicht nur versprochen, sondern wirklich kommen. Das beeindruckt ihn schon und man man merkt an der Reaktion der russischen Propagandisten und der, die dann im Fernsehen sprechen, Putin lässt sich dann natürlich nicht in die Karten gucken, aber an deren Nervosität in den Jahren 2023, als die Ukraine in der Offensive war zum Beispiel, oder an der massiven Kritik der Kriegsblogger, wenn da mal was schief geht an der Front, daran merkt man, wie es dann auch für Putin wiederum enger wird, weil er muss dann darauf auch wieder reagieren. Das heißt also, Stärke wirkt schon und Entschlossenheit und übrigens auch Einheit wirkt auch. Die Tatsache, dass jetzt dieses 18. Sanktionspaket gerade von der EU beschlossen wurde, endlich, nachdem Robert Fico aus der Slowakei seinen Widerstand aufgegeben hat, ist auch wichtig, weil natürlich die Senkung des Ölpreisdeckels jetzt von 60 auf 47 Dollar pro Fass könnte bedeutsam werden. Und da Putin sowieso gerade wenig einnimmt, mit dem Öl viel weniger als im letzten und vorletzten Jahr, könnte das dazu beitragen, seine Finanznöte zu verstärken.
Juliane, unsere Frage vom Anfang war, hat sich Donald Trumps Sicht auf Wladimir Putin und sein Umgang mit ihm tatsächlich mittlerweile geändert? Bevor du deine Gedanken dazu teilst, wir hören mal kurz rein. Donald Trump hat der BBC dieser Woche ein Interview gegeben mit dem Kollegen Gary O'Donoghue gesprochen. Und da ging es eben um sein Verhältnis zu Putin, wo er unter anderem sagte, fertig bin ich mit ihm noch nicht. Wir hören kurz rein.
Are you done with him? I mean, I know that sounds a simplistic thing.
But I'm disappointed in him. But I'm not done with him. But I'm disappointed in him. So we had a deal done 4 times, and then you go home and you see he just attacked a nursing home or something in Kiev. And so what the hell was that all about?
Do you trust him?
I trust almost nobody, to be honest with you.
Also wir haben hier die lange Pause bewusst drin gelassen auf die Frage, vertrauen Sie ihm? Er sagt dann nicht, nein, auf gar keinen Fall, einem solchen kann man nicht vertrauen und so, sondern sagt, ich habe generell ein Problem, Leuten zu vertrauen. Stand jetzt, hat sich sein Blick auf Putin geändert? Was glaubst du?
Ich glaube, dass zumindest dieser Versuch, die Ukraine als den Kriegstreiber darzustellen, dass da sich was verschoben hat, dass er also schon verstanden hat, dass Putin kein richtiges Interesse hat, diesen Krieg zu beenden, denn er könnte es ja. Man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Wer will, dass dieser Krieg aufhört, muss mit Putin reden und ihm sagen, dass er das einfach machen kann und die Ukraine dann schon nachgibt. Und das, glaube ich, da hat sich was verändert. Er würde aber nicht zugeben, zu arg, dass er sich getäuscht hat, denn Donald Trump, egal was er sagt, muss er sozusagen sich am besten selbst gut verkaufen. Und deswegen sagt er ja nicht, Putin hat mich jetzt richtig eingewickelt und an der Nase rumgeführt, sondern er sagt, er enttäuscht mich, aber das lässt ja den Raum auch, dass man die Beziehung wieder verbessern kann.
Ja, beim außenpolitischen Wirken von Regierungschefs spielt natürlich immer eine Rolle, wie die innenpolitische Situation ist. Bei Donald Trump hatten wir das Phänomen, dass seine Bewegung, die Magerbewegung, in letzter Zeit doch das eine oder andere Mal unzufrieden war mit ihm, nachdem er quasi versprochen hatte, die USA ziehen sich aus den unterschiedlichsten Krisenherden der Welt zurück. Dieses Bombardement in Iran, was zumindest gegen die Doktrin war. Jetzt gibt es auch sehr viel Kritik am Umgang der Trump-Administration mit den sogenannten Epstein-Files, also den Akten rund um den verurteilten Sexualstraftäter, der sich inzwischen das Leben genommen hat, Jeffrey Epstein. Wie blickst du darauf? Inwiefern ist Trump auch in seinem Vorgehen gegenüber Russland und sollte er tatsächlich vorgehabt haben, eine Kehrtwende in der Strategie gegenüber der Ukraine einzuleiten, inwiefern hemmt ihn das vielleicht?
Da braut sich schon ganz schön was zusammen an der Magerbasis. Inwieweit die sich wirklich von ihm abwenden, kann man Stand jetzt nicht sagen. Man weiß ja auch nicht so genau, wohin sie sich denn wenden würden. Denn dass sie zu den Demokraten gehen, das kann man, glaube ich, ausschließen. Und dann ist ja da nicht viel in Amerika mit seinem Zwei-Parteien-System. Aber da gibt es das alles zusammengenommen, man greift ein Land an, man liefert Waffen in einen Konflikt, in dem man auf keinen Fall verwickelt werden möchte und man spielt jetzt noch Deep State in der Epstein-Fallfrage. Das kommt nicht gut an und da wird er auch drauf hören. Also ich habe gerade mir heute Morgen die Frage gestellt, was macht er, um von Epstein abzulenken? Das heißt, er muss jetzt irgendwas anderes, irgendeine andere Krise muss jetzt irgendwie aufgebracht werden, weil das ist gerade wirklich die lauteste Debatte. Das Thema Ukraine hat in Amerika gar nicht mehr diesen Raum, den es noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hatte.
Wassily, wir haben am Anfang von dir gehört, wie es zurzeit ist, in Kiew zu leben. Dieses ständige Gefühl der Bedrohung, das Zermürbende der ständigen russischen Angriffe. Jetzt habe ich deinen anderen Ausführungen entnommen, dass du fest daran glaubst, wenn die Ukraine militärisch so richtig hochrüsten kann und sich richtig wehren kann, das heißt der Krieg erstmal weiter eskaliert bzw. größer und härter wird, erst dann kann es wieder ruhige Nächte in Kiew geben. Ist das nicht auch ein bisschen paradox?
Nee, das habe ich so nicht gesagt und es ist ein bisschen komplexer. Der Krieg ist groß und heftig und es ist schwer vorstellbar, wie er noch größer und heftiger werden soll als mit hunderten Raketen und Drohnen, die auf ukrainische Städte fliegen, von Ost bis West, von Nord bis Süd und massive Zerstörung anrichten.
Ja.
Das heißt, die Ukraine braucht einerseits die Fähigkeit, sich in allen Bereichen gegen diesen Terror, gegen diese Angriffe zu verteidigen. Zum anderen braucht es aber, Michael hat es angesprochen, das 18. Sanktionspaket. Es braucht schärfere Sanktionen. Es braucht auch eine schärfere Nachverfolgung der bestehenden Sanktionen, denn Russland findet immer wieder Wege, diese Sanktionen zu umgehen. Wir haben dazu vor kurzem erst recherchiert, in jeder Drohne sind 60% der Bauteile aus China.
Ja.
Das heißt, China spielt eine Schlüsselrolle in diesem Krieg für Russland, genauso wie Nordkorea zentral ist für Russland, weil es hunderte Raketen liefert, weil es Munition liefert, weil es auch mit Soldaten unterstützt. Iran ist zentral in dieser Unterstützung für Russland.
Ja.
Und deswegen braucht die Ukraine eben auch Partner und eine Entschlossenheit der Partner, die dabei unterstützen. Also es braucht Druck auf allen Ebenen, nicht auf das Opfer, wie es Donald Trump zunächst versucht hat, sondern eben auf den Täter, auf den Aggressor Russland. Und dann gibt es eine Chance darauf, dass dieser Druck irgendwann wirkt. Das ist die Hoffnung, weil die Frage ist, was ist der andere Ausweg? Man hat ja einen Kurs schon mal versucht, von wegen, gut, der hat die Krim annektiert, soll jetzt mal so bleiben, wir nennen das alles keinen Krieg. Das hat man jahrelang versucht und dann gesehen, er geht weiter, er geht den nächsten Schritt. Und das ist das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer befürchten. Wenn man Putin etwas gibt, dann wird er irgendwann den nächsten Schritt machen, bis er das hat, was er will, wie Michael es ebenfalls gesagt hat, nämlich die gesamte Ukraine. Und dann geht er vielleicht noch weiter.
Ja, ihr habt ja schon alle eure Skepsis angemeldet, dass Trump das ernst meint, dass nach den 50 Tagen, in denen Wladimir Putin nicht das von ihm gewünschte macht, nicht auf die Ukraine zugeht, dass dann wirklich diese harten Wirtschaftssanktionen kommen, dass alle, die mit Russland nach wie vor Handel treiben, selbst mit 100% Zöllen belangt werden. Dazu, Wassily, du hast es gesagt, würde natürlich China gehören. Eine Einschätzung von dir, Juliane, wäre die USA, wäre Trump am Ende bereit, doch noch diese 100% Zoll gegen China aufzulegen? Weil es gab ja schon mal die Ankündigung 134%, die hat aber dann natürlich zurückgezogen, weil ihm dann mal auch die Ökonomen klargemacht haben, was das wiederum für die US-Wirtschaft bedeuten würde.
Genau, das ist die Krux. Das weiß er ziemlich genau. Er vermischt ja alles mit allem. Und er wird auch diese 100% dann wieder für irgendwas anderes benutzen. Also ich glaube nicht, dass wir sie sehen werden. Er wird dann vielleicht damit drohen. Es ist schwer, Trump vorauszusagen, aber er wird irgendwie wieder einen Weg finden, das anders zu lösen, weil es einfach wirklich irre Auswirkungen auch auf die amerikanische Wirtschaft hätte.
Aber sind wir uns in der Runde hier einig, dass nach 50 Tagen, nach dem Ablauf dieser Frist, schon etwas geschehen muss, weil sonst Trump einfach auch wie eine Witzfigur aussieht?
Ihm muss irgendwas einfallen, erstens, damit er nicht wie eine Witzfigur aussieht. Er steckt in einer Zwickmühle und die wird immer peinigender, weil die eine Seite ist die MAGA-Truppe, die halt eben nicht will, dass er sich da engagiert. Und auf der anderen Seite stehen halt eben Republikaner, die ihm treu sind, so wie Lindsey Graham im Kongress, die es ihm ewig nachtragen würden. Und er würde damit auch in die Geschichte eingehen, als der am amerikanische Präsident, der diesen Krieg verbaselt und verloren hat. Und das amerikanische Engagement bisher kann er nicht ungeschehen machen. Und insoweit wäre das ein von Russland gewonnener und auch von Amerika verlorener Krieg.
Wassily, du hast uns am Anfang gesagt, dass die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende oder zumindest einen Waffenstillstand bei den Menschen in Kiew nicht allzu groß ist. Gibt es trotzdem etwas, das gerade nach den, sagen wir mal, leichten Verschiebungen, Neuerungen in der zurückliegenden Woche, was dir persönlich für das Land, in dem du lebst, die Ukraine, Hoffnung macht?
Mir macht Hoffnung, was ich aus Europa mitbekomme. Einerseits, dass jetzt zwei Sanktionspakete in relativ kurzer Zeit hintereinander verabschiedet worden sind. Mir hat am Anfang Hoffnung gemacht, als Keir Starmer, der britische Premierminister, mit Bundeskanzler Friedrich Merz, mit Donald Tusk und Emmanuel Macron hier waren in Kiew, ein klares Statement gesetzt haben. Das waren am Ende in der Situation aber vor allem blumige Worte und Versprechen, die den Menschen Hoffnung gemacht haben, die dann aber nicht erfüllt worden sind. Aber wir beobachten ja jetzt auch, dass Deutschland stärker unterstützt die Ukraine auch in der Produktion von Waffen, dass Deutschland sehr, sehr stark unterstützt bei der Flugabwehr, dass andere europäische Staaten auch Verantwortung übernehmen.
Ja.
Dänemark spielt da eine große Rolle. Und dass diese Bewegung und dieses Bewusstsein in Europa, das zunimmt für die Bedrohungslage, die von Russland ausgeht, für die Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen. Das macht mir Hoffnung, aber es ist eher so die mittelfristige Hoffnung, die das bei mir weckt.
Verstehe. Und da ergänzend zu dieser Hoffnung, zu diesem Bild, was Europa abgibt, dann auch eben die Verabschiedung dieses 18. Sanktionspakets, was, danke an die Slowakei, dann nochmal ein paar Wochen verzögert wurde, aber nun ist es da. Mit diesem Funken Hoffnung will ich diese Debatte beenden. Vielen Dank euch schon mal für diese Einblicke. Ihr habt mir auch noch Rubriken mitgebracht mit anderen Themen, anderen Aspekten, die in dieser Woche von Relevanz waren. Und wir fangen mit dir an, Juliane. Deine Rubrik ist diese hier.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Es bewegt sich was in den Umfragen in Amerika. Und zwar was, was ich ganz interessant finde. Es gibt eine Gallup-Umfrage, dass nur noch 30% der Amerikaner die Notwendigkeit sehen, die Einwanderung ins Land zu stoppen. Und das war anders.
30%?
Nur noch derzeit.
Genau, das ist ja niedriger als in Deutschland.
Die ist ja quasi auch sehr, also die illegale Migration ist ja sehr runtergegangen. Die Zahlen sind runtergegangen durch die Maßnahmen, die auch schon die beiden Regierungen, aber dann natürlich auch Trump eingeleitet hat. Das heißt, damit wird auch, wenn man jetzt optimistisch sein möchte, und das bin ich gerne in meinem Leben, die Menschen haben ihre Grenzen und ihre Schmerzgrenzen. Und was sie gerade sehen in Amerika mit Blick auf die Migration, ist ein Amerika, was sie nicht wollen. Darauf hoffe ich. Ich hoffe, dass diese Umfragen auch zeigen. Mir hat der Podcaster Ezra Klein in einem Interview gesagt, Donald Trump wird an seiner Grausamkeit scheitern. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, der einem ja auch wieder ein bisschen Hoffnung machen würde, dass diese Gesellschaft nicht verroht. Denn wenn man sowas zulässt und zuschaut, dass Menschen, die seit Jahren in dem Land leben, Kinder haben, die Amerikaner sind, die Steuern zahlen und dass sie jetzt verhaftet werden können, ohne eine Möglichkeit dann gegen zu klagen und vielleicht auf Jahre hinweg in Gefängnissen verschwinden können. Und das findet man dann gut. Das würde mich auch sehr entfremden von diesem Land. Und ich glaube nicht, dass die große Mehrheit der Amerikaner das möchte. Deswegen lese ich diese Umfrage auch als ein Signal. Da hat er sehr viel gemacht. Und es ist jetzt aber so, dass die Leute jetzt sagen, jetzt konzentriere dich auf was anderes, übertreib's nicht mit diesem Thema.
Danke für diesen Hoffnungsschimmer, den du mitgebracht hast. Und Michael, wir sind bei deiner Rubrik.
Ein Grund, zurückzutreten?
Das ist ja eigentlich so die Lieblingsfrage von Journalisten. Der muss zurücktreten, der mit der jetzt in der Debatte in Deutschland. Der Spahn muss zurücktreten, weil er die Fraktion nicht im Griff hat. Oder Dobrindt fordert jetzt, dass die von der SPD aufgestellte Kandidatin fürs Verfassungsgericht zurücktreten
soll. Frau Brosius-Gersdorf. Über die wir hier letzte Woche ausgiebigst und die Posse rund um sie gesprochen haben. Ja?
Genau, und das wollte ich nicht vertiefen, sondern ich wollte nämlich nach Russland gucken, wer da mal zurücktreten müsste. Ah. Und da haben wir natürlich ganz vorneweg Wladimir Putin, der eigentlich dringend zurücktreten muss, aber das ist leider völlig...
Die Wünsche werden immer frommer,
aber das würde ich mir einfach mal so als Wunsch am Ende, als großen, hoffnungsvollen hinterlassen. Aber vielleicht noch eine Bemerkung, weil es ist ja neulich ein Minister entlassen worden, der Verkehrsminister, Herr Staravoid, der anschließend tot mit Schusswunde im Auto aufgefunden wurde.
Ja.
Und das zeigt mittlerweile allen Ministern in Russland, dass man vielleicht, bevor man entlassen wird, besser schnell zurücktritt. Und da, glaube ich, denken gerade einige nach, wie sie aus diesem Gefängniskabinett rauskommen.
Weißt du mittlerweile mehr zu diesem ja tatsächlich verstörenden Tod kurz nach Rücktritt des Verkehrsministers?
Es ist nach wie vor, es heißt Selbstmord. Die russischen Ermittlungsbehörden sind dran und ich bin mir sicher, dass wir gerade deshalb nichts erfahren werden.
So, Michael Thumann fordert den Rücktritt von Wladimir Putin. Die Kremlmauern wackeln schon. Und damit sind wir bei deiner Rubrik Vasili.
Da musste ich laut lachen.
Ich musste sehr, sehr laut lachen bei einer Grafik, die ich gesehen habe in dieser Woche. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn es abends losgeht mit diesen Drohnen, die auf die Ukraine fliegen, dann werden Bilder geteilt, wo diese Drohnen entlang fliegen, in welcher Region sie starten, wo sie sich gerade befinden. Und in dieser Woche gab es ja Besuch in der Ukraine von Keith Kellogg, von Trumps Sondergesandtem. Und das hatte diese Grafik zur Folge, die ich euch gerade zeige. Und zwar sieht man in Kiew auf der Ukraine-Karte den Kopf von Keith Kellogg. Drumherum fliegen Drohnen, aber eben nicht auf seinen Kopf. Und die Ukrainer haben gescherzt, wir haben noch nie seit Monaten so gut geschlafen wie in diesen 3 Tagen, in denen Keith Kellogg da war, weil es keinen einzigen großen Angriff auf die Hauptstadt gegeben hat, anders als zuvor. Und dann gab es im ukrainischen Netz die Diskussion, wie viele Kelloggs kann man eigentlich schicken. Das ist die beste Flugabwehr, die die Ukraine haben kann. Dann gab es Leute aus Kharkiv, die gesagt haben, wir wollen uns auch einen Kellogg ausleihen, um unsere Stadt mal eine Nacht zu schützen. Genau, und dann gab es auch Collagen mit ganz, ganz vielen Kelloggs, die geklont werden. Und das ist vielleicht etwas, was mir insgesamt immer wieder Hoffnung gibt, auch in sehr schwierigen Momenten, dass dieser Humor, dieser besondere Humor, den Ukrainerinnen und Ukrainer sich beibehalten haben, auch in diesem Angriffskrieg, dass der diesem Land auch in schwierigsten Momenten Kraft gibt und auch sehr, sehr viel über die Gesellschaft hier aussagt.
Sehr gut, dann wurden wir auch noch Zeuge dieses Humors, dank dir. Ich danke euch für diese Debatte. Das hat Spaß gemacht, das hat auch schlauer gemacht. Nächste Woche der letzte Apofika Presseclub vor der Sommerpause und da wollen wir ein bisschen auf dieses halbe Jahr zurückblicken, was ja politisch in Deutschland, aber auch im Rest der Welt wirklich sehr, sehr turbulent war. Euch ein schönes Wochenende und bis bald.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.